I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
So.
So, wir sind wieder da. Aus der, na, wie war dein Sommer?
Ekelhaft, Mann.
Ja, es war schon heiß, ne? Es war echt, ja, echt
es
heftig.
War wie in einem Gewächshaus bei mir zu Hause.
Teilweise schon, ne?
Bei uns zu Hause.
Echt, ja, es gibt eine kleine Neuerung, die werdet ihr also nicht hören oder so, keinen Unterschied, aber wir sind jetzt aus Köln.
Das hört man doch.
Hört man.
Die Quali ist sofort gestiegen.
Ist viel besser, ja.
Ja, viel besseres besser. Sound, Mann.
Wir sind jetzt quasi in der Comedy-Fernseh-YouTube-Hochburg.
Ja, Mann. Und hier geht auch gar nichts, Mann.
Nee, das stimmt. Hier geht wegen Corona genauso wenig wie sonst überall.
Hätten auch bleiben können in Stuttgart.
Nee, finde ich nicht.
Sollen wir zurückfahren?
Nein. Oh, du kannst zurückfahren, ich bleib hier.
Parkstuss.
Ja, apropos, also... Nein, nichts apropos, das war jetzt dumm.
Das war richtig dumm.
Das hat überhaupt nichts damit
zu
tun. Aber nee, was ich sagen wollte ist, ich habe eine Nachricht gekriegt von einer Hörerin, wir sollten doch mal über Beziehungen reden. Was ich eigentlich ganz lustig fand, weil, also ich glaube nicht, dass wir jetzt so Beziehungsratgeber sind. Wobei wir es jetzt seit guten 4,5 Jahren miteinander aushalten.
Da liegt der
Knackpunkt.
Das Wort ist unterstrichen.
Ist aushalten.
Und
das
mit
war, ja, das war es dann eigentlich von uns
ja.
heute, ne?
Ciao.
Haltet es halt miteinander aus, das war's.
Ja, so ist es.
Nee, das ist echt so. Also nicht, dass wir jetzt irgendwie hier die perfekte Traumbeziehung haben, aber also das ist für uns beide jetzt eigentlich die längste und
na,
schon.
Wobei, es gibt so einen Spruch von Tolstoi, der sagt, glücklich, pass auf,
ja.
Glücklich sind alle Beziehungen auf dieselbe Weise, aber unglücklich ist jede auf eine einzigartige Art.
Ja, findest du?
Ja,
findest
wenn du so? Ja, wenn du dir die Hollywood-Filme anguckst, glücklich, dieselbe Scheiße
überall. Ja, Hollywood-Filme als romantische Vorlagen zu nehmen, ist
ja,
ein bisschen
aber,
doof.
Aber nein, nicht ganz, weil das hat ja schon seine Ursache. Ich meine, das sind immer dieselben Klischees, Küsschen hier, Schatzi da und ja, voll gay einfach.
Aber also ich kann schon zustimmen, dass Leute auf eine ähnliche oder fast gleiche Weise glücklich miteinander sind, aber ich würde nicht unbedingt sagen, dass das Unglücklichsein dann eine individuelle Erfahrung ist.
Wenn du aber Filme anguckst über unglückliche Beziehungen.
Ja, wenn du immer Filme.
Nein, ich sag doch nur ein Beispiel, aber von irgendwo holen die ja das Wissen, weißt du?
Ja, aber das ist ja alles ziemlich überspitzt und die suchen sich ja auch Probleme oder Konflikte in Beziehungen aus, die auf viele zutreffen.
Das ist es ja. Glück hat nur eine Ursache in der Beziehung, aber Unglück hat so viele Ursachen und schafft so viele Probleme.
Ja, aber
Probleme.
Du hast gar nicht Ursache gesagt.
Sondern?
Du bist nicht auf die Ursache eingegangen.
Für Unglück.
Ursache kann ich schon sagen, dass es für Unglück mehrere gab.
Aber
für Glück gibt es doch auch mehrere, oder nicht?
Nein, wenn es passt, dann passt es. Und dann ja!
Okay.
Es ist aber so, wenn es passt, dann wirklich, du siehst überall, wir alle auf dieselbe Weise
deswegen,
glücklich.
Wenn ich dich jetzt fragen würde, mein Schatz, auf wie viele Arten und Weisen bist du glücklich mit mir, sagst du
nur
für eines
es
reicht.
Es gibt nur eine. Ist so.
Überlege ich das mir.
Das ist wie wenn ich dich frage, auf wie vielen Art und Weisen bist du satt?
Mit dem Bauch, du kannst mit dem Kopf satt sein.
Ja.
Wenn du dich satt gelesen hast, du kannst mit den Augen satt sein, wenn du zu viele Filme geguckt hast.
Ja, aber es gibt nur dieses eine satt.
Nein, gibt es nicht. Das war ein dummes Beispiel.
Okay.
Ja.
Na gut. Ja, aber es ist auch, wenn du wirklich nochmal zurück auf Filme, wenn du Filme guckst, wie zum Beispiel mit DiCaprio, Zeiten des Aufruhrs, da ist die Beziehung voneinander zusammengebrochen, weil die beide einen Job hatten, an dem sie nicht glücklich sind und sie haben das aneinander ausgelassen.
Ja, okay, nee, das verstehe
oder,
ich schon.
Oder
aber
Blue
ich glaub,
Valentine,
ich
oder?
Ich habe dich falsch verstanden. Ich dachte, dass Paare, egal ob gleichgeschlechtliche, heterosexuelle Paare, wie auch immer, dass die ihr Unglück immer auf unterschiedliche also eine unterschiedliche Erfahrung machen. Weil ich glaube, die Erfahrungen sind sehr ähnlich. Oder die Probleme, die es gibt. Aber dass es mehrere Probleme gibt, da stimme ich dir
zu. Genau, also das heißt, wenn eine Beziehung unglücklich ist, du kannst wirklich aus jeder unglücklichen Beziehung einen eigenen Roman schreiben, während du aus einer glücklichen Beziehung, das reicht für eine Zeitschrift
höchstens. Ja, aber das ist es ja, also daran wächst du ja auch nicht. Also ich meine, klar, man kann schon auch an Siegen oder an solchen Sachen, die motivieren einen schon, aber woran wächst du wirklich? Oder man sagt ja auch so schön, ein Diamant wird ja geschliffen, ne? Das ist, da ist Widerstand da. Also. Okay. Das heißt, also ich kann mir schon vorstellen, warum jetzt Beziehung mit Problemen, oder was heißt eigentlich, jede Beziehung hat in irgendeiner Form Probleme, mal mehr, mal weniger, jeder handelt es anders, aber dass gerade solche Themen eher in Filmen aufgenommen werden, außer jetzt in Disney-Filmen, als jetzt irgendwelche glücklichen Dinge. Wobei ich sagen muss, also ich meine, diese Disney-Scheiße, so großer Disney-Fan ich auch bin, aber die Romanze oder die Liebe, wie sie in Disney-Filmen präsentiert wird und trotzdem auch in vielen anderen, so typischen Hollywood-Filmen, ist einfach so am Arsch, Alter. Weil du eigentlich in fast keinem Film zeigst, wie es danach weitergeht.
Ja, in den Filmen geht es ja immer nur darum, dass das Paar zusammen findet, nicht zusammen bleibt.
Ja, aber das ist ja immer schön. Also wenn Leute zueinander finden, die erste Zeit ist ja immer geil, außer bei uns.
Ja, ja, es ist so. Es geht in den Filmen immer nur ums Zusammenkommen. Es gibt wenige Filme, wo es darum geht, zusammen zu bleiben.
Es geht ums Zusammenkommen, nicht ums Zusammenkommen. Das muss anders betonen.
Es war schon doppelt. Ich rede gerade über Pornos. Das war doppeldeutig. Nein, nein, nicht doppeldeutig. Ich wollte über Pornos sprechen. Das war jetzt mein Übergang.
Ach so, cool, okay. Auch gut.
Nein, aber es ist. Wo war ich jetzt?
Ja, aber mal
guck mal, noch was. Okay, pass auf. Es gibt auch keine interessante Heldenfigur in Filmen, die aus einer glücklichen Beziehung kommt. Wenn die Beziehung glücklich war, also die Elternbeziehung.
Ja, dann ist die Frau gestorben.
Oder der Vater oder beide. Batman zum Beispiel oder so, ne?
Ja, du hier, ich habe letztens doch auch John Wick angeguckt. Ja, der Film startet ja damit, dass seine Frau stirbt.
Genau, genau.
Ja, also sie waren aber glücklich miteinander.
Außer Superman, der hat bei Pflegeeltern gewohnt, die beide miteinander sehr happy waren. Aber niemand mag Superman. Weil der kann.
Das stimmt nicht, dass sie niemanden mag.
Aber ja, der kann alles. Der kann lasern, der kann fliegen, schnell rennen, der ist unsterblich, der ist langweilig.
Ja, gut, Superman, es ist, zumindest behandeln wir noch in einer anderen Folge. Aber Superman ist auf andere Arten faszinierend, vor allem halt auf Kinder, weil er einfach alles kann. Also der hat auf eine andere Weise eine Faszination.
Ja, und das ist ja das Schlimme, das ist, der kann kein Idol für dich sein, der kann schon alles. Der hat sich nichts aufgebaut, der war auf einmal.
Ach, das weiß ich nicht. Also ja, bei Man of Steel siehst du schon, wann und wo und wie er struggelt.
Ja,
das ist so ein ähnlicher Weg wie bei König der Löwen, dass er wieder sich erinnern muss, woher er kommt und blablabla.
Ja, aber trotzdem, der Struggle ist der, dass da andere Typen kommen, die genauso stark sind wie er und die ihn rumwerfen, sodass Häuser in die Luft fliegen und Wolkenkratzer einstürzen, wo ich denke, du kannst ja nicht abgucken, wie werde ich mit so einem Problem fertig? Ja, ist nicht das Thema. Ich meine, worauf ich hinaus will.
Ich weiß, dass du Superman hast.
Ja.
Und wir sind trotzdem zusammen.
Was ich sagen will, ist, interessante Figuren entstehen nicht durch glückliche Familien.
Ja, nicht nur Familien, generell glückliche Beziehungen. Also Familie, ja, muss nicht immer die Familie sein. Kann auch passieren, dass man irgendwie eine enge Freundschaft in irgendeiner Form verliert. Durch Tod, durch Betrug, durch was auch immer. Aber in irgendeiner Form eine Beziehung, ja, schon.
Ja.
Ja, das stimmt.
So ist es. Aber sag mal, so die Ehe und alles, es gibt ja so diesen Spruch, heirate oder heirate nicht, du wirst beides bereuen. Du
beides, ja, schon.
Woher kommt's? Warum wird über die Ehe immer so negativ gesprochen?
Ich weiß es nicht. Ich meine, du musst auch ein bisschen unterscheiden, ob du das aus einer weiblichen oder männlichen Sicht siehst, weil für Frauen zumindest, sag ich mal jetzt hier, auch in Deutschland oder auch in generell in Ländern um uns herum, wird Frauen ja von Kindheit an irgendwie beigebracht, dass eines der höchsten Ziele in deinem Leben es sein sollte, zu heiraten und eine Familie zu gründen. Und eigentlich erst so, ich merke das, nein, ich sag ja nicht überall, aber viel bei uns hier und so, also es ist, vielleicht unsere Generation löst sich langsam schon davon, aber gerade auch noch irgendwie, sag ich mal, unsere Elterngeneration und älter, das war normal, also du hattest das Ziel, dass du mit Anfang, Mitte 20 musst du verheiratet sein.
Okay.
Und aus der männlichen Sicht ist es, glaube ich, auch noch mal ein bisschen anders. Da ist es eher, dein höchstes Ziel muss sein, beruflich Karriere zu machen. So, deswegen, dieser Spruch, den du sagst, heirate oder heirate nicht, du bereust beides, trifft vielleicht eher auf Männer zu. Ich weiß es nicht, weil für Frauen wird es eigentlich immer, ich meine, es gibt kaum Mädchen, ich meine, ich gehöre zum Beispiel nicht dazu, muss ich sagen. Es wird bestimmt auch einige geben, die auch nicht dazu gehören, aber sehr, sehr viele können bestimmt von sich behaupten, dass sie als kleines Mädchen früher Hochzeit gespielt haben, wo man sich das Bettlaken irgendwie um den Kopf gewickelt hat und den Schleier hatte und dann ist man dazu, ja, das machen bestimmt. Einerseits ist es lustig und niedlich, aber guck mal, was halt so einem kleinen Mädchen schon irgendwie auferlegt wird. Also dass eher in irgendeiner Form eine Pflicht ist, dass du als Frau was wert bist. Das ist schon krass, finde ich.
Also du sagst, wenn ein Mann heiratet, verliert er seine Freiheit. Und wenn eine Frau heiratet, wenn eine Frau heiratet, gewinnt sie ihre Freiheit.
Nein, würde ich nicht sagen. Und ich würde auch nicht sagen, dass es so ist, sondern dass es so von der Gesellschaft so verkauft wird, kann man sagen. Es wird immer so verkauft, auch vor allem beim Mann, mit diesem hier Bachelor-Junggesellenabschied, erlebst du deinen letzten Tag in Freiheit, was ich schrecklich finde. Wie kannst du, warum heiratest du denn dann, wenn du so von der Ehe denkst und auch Freunde hast, die so denken? Und ich glaube, bei Frauen wird es nicht so als eine gewonnene Freiheit verkauft, sondern als hättest du als hättest du einen Wert gewonnen. Du hast jetzt was erreicht, stimmt. Jetzt bist du verheiratet. Das stimmt, super.
Wenn du in der Ukraine mit 28 als Frau noch solo bist, bist du gesellschaftlich...
Ballast. Ja. Gesellschaftlicher Ballast.
Ist so.
Ja, auch du kriegst ja in also ich weiß nicht, ob es heute immer noch so ist, aber ich weiß noch, als, keine Ahnung, meine Eltern so Anfang, Mitte 20 waren oder sowas, also in der Sowjetunion hast du ja keine Wohnung gekriegt, wenn du Single warst.
Ja, so ist es.
Das heißt, also Heirat, Hochzeit hatte da nochmal eine ganz andere Dimension. Oder Liebe, okay, und Beziehung. Okay. Ja, es hatte eine Funktion. Und
okay, dann frage ich mal anders. Warum denkst du, was würdest du sagen, funktioniert eine Freundschaft besser als eine Ehe?
Ich glaube, dass eine Ehe ohne Freundschaft nicht funktioniert.
Ja, das kommt hin. Es ist
weil,
ja nämlich...
Und ich glaube, das ist auch so ein Ding, warum es bei uns funktioniert, wenn ich... Ich glaube, wir werden jetzt nicht so viel auf uns eingehen heute, aber wir sind auch sehr gute Freunde. Und okay. Ich glaube, es gibt wenige Leute... Nee, es gibt wenige Paare oder auch Ehepaare, die auch, so banal es klingt, zu ihrem Partner sagen können, hey, ich mag dich.
Ja, das ist... Bei einer Ehe ist es... Also sagt man, es ist eine Institution.
Ja.
Und dadurch, man sagt ja, die Ehe halbiert deine Rechte und verdoppelt deine Pflichten. Ist so.
Ich weiß nicht, ob sie deine Rechte halbiert, würde ich nicht sagen. Du hast andere Rechte.
Du hast andere Rechte, genau.
Und du hast vor allem auch hier in Deutschland gewisse Vorzüge, steuerliche, und wenn du verheiratet bist.
Auch, und du hast dann auch Probleme in der Ehe, die du alleine sonst nicht hättest. Genau, eine Ehe ist ja eine Institution. Und, na, wie sagt man, in der Freundschaft ist die Liebe frei. Sie wächst durch Spontanität und dem Ganzen. Und in der Ehe, jetzt nicht überall, aber in vielerlei Dingen, ist sie nicht spontan. Sie wird eingeschränkt durch Pflichten, weil jeder eine gewisse Stellung hat in der Ehe. Jeder ist für etwas zuständig, worauf er auch überwiegend keinen Bock hat. Und das verbittert viele Personen und dadurch degradiert die Liebe in der Ehe nicht nur zu einer Freundschaft, es ist schlimmer, es wird zu einer Kollegschaft. Wie bei Arbeitskollegen.
Okay, ja.
Genau, und das ist...
So eine Art Zweckgemeinschaft.
Ganz genau, wie so eine Zweck-WG.
Ja, aber ich glaube auch, dass das wirklich diese Pflichten und so sind, die du dir selber auferlegst, weil du über Generation und Generation und über die Gesellschaft und was weiß ich immer ein Bild vermittelt bekommst, wie eine Ehe auszusehen hat, wie eine glückliche Ehe auszusehen hat. Ja, und dabei wird immer betont, wie sie auszusehen hat und nicht, dass du an dir, aber für mich ist, muss ich ganz ehrlich sagen, das habe ich in unserer Beziehung jetzt begriffen, eine funktionierende Beziehung zu haben zu wollen bedeutet, dass du gewillt bist, jeden Tag an dir selber zu arbeiten.
Ja.
Nur wenn du an dir selber arbeiten kannst, diese Voraussetzung gibt dir die Möglichkeit, auch an der Beziehung arbeiten zu können. Und dann kann man gemeinsam dran arbeiten, aber also so doof, so simpel und doof klingt, aber wenn du selber ein Arschloch bist, kannst du nicht davon ausgehen, dass jetzt deine Beziehung sofort funktionieren
und
muss.
Nicht nur, du darfst dieses an sich selbst arbeiten nicht als Arbeit sehen.
Nee, weil, es ist ein Beitrag, den du
genau,
leistest, sagen wir es
in,
so.
In anderen Sprachen, wenn du Arbeit, ich glaube im Griechischen ist das, Griechen korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aber ich glaube, wenn du dort das Wort Arbeit wortwörtlich ins Deutsche übersetzt, kommt das Wort Leid. Genau.
Ja.
Und wir definieren auch Arbeit mit Leid. Also die einen, die sagen, also ja, wenn du ein Problem im Montag hast, du hast kein Problem im Montag, du hast Problem mit deinem der Job. Arbeit, genau. Ja. Und dieses an sich arbeiten darf nicht als Arbeit gesehen werden.
Nee, das stimmt. Dann nehme ich meine Wortwahl zurück. Dann ist das eigentlich der Beitrag, den du leistest in der Beziehung. Und den müsstest du, also wie soll ich sagen, ich habe begriffen, dass meine, sag ich mal, auch mentale, vor allem meine mentale Gesundheit wesentlich dazu beiträgt, wie die Beziehung funktioniert. Das heißt, wenn ich mich nicht in irgendeiner Form um mich selber kümmere, und da gehört ja alles dazu, da gehören die Freundschaften, die ich pflege, dazu, dazu gehört meine körperliche Gesundheit, dazu gehört meine Psyche,
dein Job.
Dann mein Job gehört dazu, was weiß ich, alles, was mich als Person in meinen Augen ausmacht. Wenn ich mich um die Bereiche nicht auch ausgewogen kümmern kann und eine ausgewogene Person bin, das ist man nicht immer. Aber wenn ich das nicht anstrebe, dann kann ich auch kein guter Partner sein. Mhm. Ein Partner bedeutet eigentlich, dass ich mit meinem, oder mit dir jetzt, mit meinem Partner.
Postbote, wir grüßen dich.
Genau, hi. Dass ich mit dir auch auf Augenhöhe bin und dass ich quasi dein Gegenstück bilden kann.
Oh, ich erinnere mich, es gibt ja auch oft dieses Machtgefüge in solchen Beziehungen, ne? Wer das Alpha-Tier ist.
Das haben wir ja auch gehabt am Anfang. Deswegen, ich habe ja vorhin betont, also unsere Anfangsphase in der Beziehung war nicht schön.
Und es ist ja auch wirklich, die Erkenntnis des Jahrhunderts ist für die, wenn du anstrebst, das Alpha-Tier zu sein, dann wirst du es nie.
Das stimmt,
das, ja. Es liegt in der Natur, fertig. Es ist, wenn du dir wirklich bewusst dich abmühst, Alpha zu sein, du wirst es nicht. Punkt aus. Ja. Alpha ist ja eine Führungsperson, die entsteht durch Erfahrungen, durch falsche Entscheidungen, durch Voraussicht und solche Dinge und nicht einfach nur durch Dominanz.
Durch eine Investition, die du in dich selber machst, in dem.
Genau, du Alpha ist ja quasi auch, du bist eine Autorität.
Ja.
Und was bedeutet Autorität? Wenn ich jetzt dir gegenüber eine Autorität bin, bedeutet das, ich bin dir in etwas extrem überlegen. Mhm. Es gibt Bereiche, da bin ich eine Autorität für dich, es gibt Bereiche, da bist du eine Autorität für mich. Aber einfach so aus dem Nichts eine Autoritätsperson zu sein, das ist für eine heiße Luft, das ist für einen Arsch. Das checken
viele
nicht. Ja,
und das merkt ja auch der Gegenüber doch. Also du kannst die Person ja dann kaum ernst nehmen. Das ist dann, da kommt dann dieser typische Spruch, so quasi große Klappe, nichts dahinter.
Kugelfisch.
Das ist ja... Nee, aber was ich gerade fragen wollte, was ich mal interessant finde, was würdest du sagen, was in der Beziehung am besten funktioniert? Du hast es gerade schon ein bisschen eigentlich gesagt, aber glaubst du, ist es sinnvoll, wenn nur einer der Alpha ist und der andere sich immer anpasst? Oder wenn beide in verschiedenen Bereichen dem anderen überlegen sind? Also wie du gesagt hast, du bist mir in manchen Bereichen überlegen, wo du mir helfen kannst, wo du mehr Erfahrung hast, wo du einfach mehr erlebt hast. In manchen Bereichen habe ich mehr Erfahrung, bin dir überlegen. Das heißt, wir gleichen uns in dem Sinne aus, was aber auch Arbeit war.
Ja, aber diejenigen, die in allem überlegen sein wollen, gibt's ja auch, die holen sich halt einen Idioten als Partner. Sei es die Frau, die einen Typen hat, der einfach nichts zu sagen hat und hinter ihr hergurgelt, oder ein Typ, der Typ, der rumbrüllt und alles, aber ein graues Mäuschen hinter sich herträgt. Die wollen das, die wollen der Beste sein, die wollen der Schlauste im Zimmer sein.
Aber sind es dann, also so böse es klingt, ich will solchen Leuten auch überhaupt nichts unterstellen oder sagen, dass das irgendwie negativ ist, aber in dem Falle, wenn du, sag ich mal jetzt, als Alpha, ja, eine Partnerin oder einen Partner hast, der oder die dir weit unterlegen sind, ja, bist du dann nicht schon prädestiniert dafür, nonstop fremd zu gehen?
Ja, fremdgehen, du denkst jetzt 5 Schritte weiter, aber wenn du einen Partner hast, der dir in allen Bereichen unterlegen ist, dann ist es nur noch eine Frage der Zeit, bis ich anfange, dich zu verachten.
Ja.
Weil du einfach nichts hinkriegst, wenn du mir in allem...
Und auch nie Konter gibst und sowas.
Ja, weil ich einfach in allem der Stärkste bin. Ja, und dann denke ich, das siehst du ja oft draußen, wenn der eine dem anderen deutlich überlegen ist in einer Beziehung, du erkennst sofort, wer von beiden das Würstchen ist.
Ja.
Und du erkennst sofort, zum Beispiel, wenn wir auch mit Leuten unterwegs sind, Pärchen treffen oder so, wo du merkst, oh Gott, jetzt muss ich mich mit dem abgeben, während er mit dem coolen Partner abhängt, weißt du? Weil einer von beiden cool ist und der andere ein Schwachkopf. Ja, und du spürst auch bei den beiden dann auch so eine gewisse Verachtung raus.
Gegenseitig, ja.
Nicht gegenseitig, eher gegenseitig wäre, wenn so ein Neid noch dazwischen ist, weißt du?
Okay, ja.
Das heißt,
Neid wem gegenüber?
Naja, zum Beispiel, wenn du jetzt zum Beispiel neidisch mir gegenüber bist, weil ich dir anscheinend in allem überlegen bin, heißt es, wir sind auf Augenhöhe, aber ich habe einfach mehr Glück oder habe Erfolg, der deiner Meinung mir nicht zusteht.
Okay.
Aber wenn ich dir von vornherein in allem überlegen bin und du kannst mir nicht mal das Wasser reichen und du weißt es, dann verachte ich nur dich.
Okay, dann entsteht ja auch von meiner Seite aus quasi dann kein Neid.
Keine Gegenwehr, kein Neid, gar nichts. Und wenn ich fremd gehe, bist du so jemand, der dann wegguckt.
Ja.
Sag, ja, ich bin froh, dass er überhaupt noch mit mir zusammen ist. Ja, was ist ich nicht weiß, was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß. Ja, genau.
Ja, krass.
Bei meinen Eltern war es krass mit den Manipulationen. Ja, meine Mom, ich habe ihr damals gesagt, kauf mir ein T-Shirt, alles außer grün. Ich hasse grün, grün ist für den Arsch. Was macht sie? Geht in den Laden, kauft ein grünes T-Shirt, geht hoch in mein Zimmer und legt es mir demonstrativ aufs Bett.
Okay.
Ich komme heim, sehe das T-Shirt raste aus, komme runter ins Wohnzimmer, meine Eltern sitzen beim Essen, ich schreie sie an, was soll die Scheiße, warum, weshalb, was macht meine Mom? Guckt traurig zu Boden, ist beschämt. Mein Vater checkt's nicht, der sieht nur, wie ich brülle, weil sie mir ein falsches T-Shirt gekauft hat. Er rastet aus, sagt, geh auf dein Zimmer, du kriegst nichts zu essen, bam. Ich sitze im Zimmer, bin voll wütend, voll angepisst. Ein paar Stunden später kommt meine Mom ins Zimmer, bringt mir das Essen und sagt, sei nicht so sauer auf deinen Vater, er hat heute einen harten Arbeitstag. Verstehst du?
Krass.
Wenn die Eltern schon anfangen, dich gegen das andere Elternteil zu manipulieren, damit sie einen Verbündeten haben, um ihr Machtgefüge auszubreiten.
Ja, aber wie kann, also woher kommt dieses Bedürfnis danach? Kannst du das benennen?
Unterdrückte Rache vielleicht. Weißt du, wenn du mich irgendwo runterdrückst, wo du mich wirklich an meiner Würde, ich würde, setze ich mal in Anführungszeichen, weil wenn ich mich nur darüber definiere, dass ich Kommando über eine Frau habe, dann triffst du jeden Nerv bei mir. Es reicht schon, wenn du schreist.
Ja.
Und dann akzeptiere ich es, aber ziehe mich zurück und warte nur auf die Gelegenheit, bis ich es dir heimzahlen kann.
Okay.
Und dann treffe ich bei dir einen wunden Punkt und dann wartest du, bis du wieder zurückschlägst und es geht so hin und her.
Ja.
Und es ist kein Ping-Pong, das ist ein Hurricane, der entsteht. Das wird immer größer.
Dann explodiert das Ding dann.
Es wird immer größer, dann fängst du an, vielleicht bei deiner Familie über mich zu lästern. Dann fange ich an, über dich zu lästern. Dann kommt die Steigerung, dann fange ich an, bei deiner Familie über dich zu lästern.
Mhm.
Und du beim und so weiter. Und so weiter. Und dann knallt's. Ja.
Ja, ist heavy.
Ist heavy. Und es knallt, und das ist ja das Krasse, der Gegensatz, wenn es knallt, schweigen beide. Dann ist es vorbei.
Das stimmt. Was würdest du denn sagen, weil zu einer Beziehung, auch zu Freundschaften, gehört ja ein gewisser Grad von Intimität. Und Intimität bedeutet für mich nicht immer nur körperliche Intimität, sondern intim sein bedeutet eigentlich, dass ich mich in der Gegenwart von jemandem fallen lassen kann.
Mhm.
Das bedeutet auch mir zum Beispiel Dinge oder über mich Persönliches, wo ich mich öffnen kann oder sowas. Ja, das ist für mich auch Intimität. Warum?
Wo du dich schwach zeigen kannst.
Wo ich mich komplett schwach, also wirklich alle Masken ablegen kann und mich also auch seelisch nackt zeigen kann, nicht immer nur körperlich nackt.
Okay.
Genau. Nackidai. Ich finde es sehr interessant, warum gerade dann in dem Moment, wo die Intimität in der Beziehung, sei es in einer Partnerschaft oder in einer Freundschaft, aber hauptsächlich in Partnerschaften, warum da die Beziehung dann auseinanderbricht.
Du meinst in dem Moment, wo du Schwachstellen zeigst, dass...
nicht in dem Moment, wo du Schwachstellen zeigst, sondern in dem Moment, wo du es nicht mehr kannst. Wo du deinem Partner gegenüber, also wo quasi ganz einfach gesagt, die Intimität nicht mehr vorhanden ist. Warum bricht genau an der Stelle bei so vielen Menschen die Beziehung auseinander?
Naja, wenn ich anfange, dir Dinge zu verheimlichen oder sie für mich selbst tue, dann signalisiere ich dir, dass ich dir nicht mehr vertraue. Und so eine Beziehung,
das heißt,
ist ja auf Vertrauen aufgebaut.
Intimität und Vertrauen hängen ganz nah beieinander.
Ich glaube, sie sind in Symbiose zueinander. Das eine ist abhängig von dem anderen.
Okay, das heißt, wenn die Intimität gestört ist, dann war zuerst wahrscheinlich das Vertrauen gestört.
Kann sein. Es könnte passieren, es hat ja auch da irgendeinen Ursprung. Ich mache mich dir auf, du lachst mich vielleicht aus oder haust einen Kommentar raus, der mir wehtut, obwohl ich was anderes erwartet habe und dann mache ich ein Stück weit zu.
Ja.
Und je öfter sowas passiert, desto mehr machst du halt zu. Und dann, das ist der erste Schritt vom Entzug.
Ja, dann gehen wir mal einen Schritt weiter, dann gehen wir wirklich mal in die sexuelle Intimität. Warum glaubst du, gibt es Beziehungen, die, egal wie scheiße sie sich gerade miteinander verstehen, egal wie schlecht es gerade läuft, bei denen es, im Bett abgeht, ohne Probleme, und warum es auch bei anderen Leuten, egal ob sie sich gut oder schlecht verstehen, nicht funktionieren kann?
Also zum einen, wo sie sich schlecht verstehen und es im Bett abgeht, da würde ich sagen, da ist keine Beziehung da. Es
basiert einfach nur auf Sex.
Naja, so.
Also dann ist aber auch keine Intimität.
Genau, da das ist ja das, was dieser Psychologe Schnarch gesagt hat.
Dr. Schnarch, genau.
Genau, man kann sich vor Fremden körperlich viel leichter öffnen.
Ja.
Weil erst wenn du mich kennst und ich anfange, dir meine Schwachstellen zu zeigen, ist es viel schwieriger, Sex zu haben.
Aber warum ist es so? Ist es, weil ich dann weil quasi du dann etwas gegen mich in der Hand hast, wovor ich mich schämen könnte? Das heißt, je mehr, also so krass, man kann das auch mal anders formulieren, je nackter ich dir meine Seele zeige, desto weniger Haut kann ich dir zeigen. Desto weniger kann ich körperlich nackt
sein. Es ist nicht nur das, glaube ich, sondern du hast ja eine Rolle.
Ja.
Ich sehe dich jeden Tag, weißt du, und dann plötzlich sind wir im Bett, haben wir eine völlig andere Rolle,
ja,
mit ganz anderen Gesichtszügen. Und da ist auch ein gewisser Grad an Scham verbunden. Yeah. In einer Beziehung gesundes Sexualleben zu haben, ist viel schwieriger als One-Night-Stands. Das ist viel einfacher. Das ist sehr viel einfacher.
Ist es dann auch der Grund, warum so viele Leute One-Night-Stands haben? Und eher sagen, hier, lieber mache ich das die nächsten 10 Jahre so, als dass ich eine Beziehung anfange?
Das sind die, so widersprüchlich sich das auch anhört, das sind die, die Angst vor Nähe haben.
So die ist. Machen genau das?
Ja, die machen genau das, One-Night-Stands.
Okay.
Das ist Nähe auf, wie sagt man, kurze Nähe. Also
es ist wie eine Droge eigentlich. Also du hast einen kurzen Rausch und dann klingt's ab und du wirst halt auch abhängig davon.
Das ist ja auch, Erich Fromm sagt, ne, wenn du einsam bist, viele, die extrem einsam, je einsamer jemand ist, desto mehr masturbiert er. Weil in dem Moment, wo er fertig ist, ist die Einsamkeit weg.
Ja.
Aber das hält vielleicht für 3-4 Stunden.
Das ist auch wie eine Droge. Stimmt.
Ja, das ist einfach
eine kurze Wirkung, ne?
Genau, wie wenn du einen Joint durchziehst, dir plötzlich alles egal ist.
Ja.
Und danach kommen die Gefühle wieder hoch. Genau.
Ja.
Und so entsteht auch Pornosucht.
Ja, was ich aber auch interessant fand, dieser Dr. Schnarch, der ist übrigens, glaube ich, Paartherapeut und Sexualpsychologe aus den USA. Der hat ein Buch geschrieben.
Schnarch.
Der heißt wirklich Dr. Schnarch. Den schreibt man auch so. Den schreibt man auch tatsächlich so, wie man ihn spricht. Schnarch.
Okay.
Und der hat mehrere Bücher geschrieben und eins, glaube ich, irgendwie über die sexuelle Leidenschaft oder irgendwie sowas.
Mhm.
Und ich fand es sehr interessant, weil er eben auch, deswegen habe ich das vorhin gefragt, weil er eben auch sagt, so viele Partnerschaften brechen in dem Moment zusammen, wo der Sex nicht mehr funktioniert. Er hat gesagt, eigentlich ist das ja das Beste, was in einer Beziehung passieren kann.
Ja.
Weil gerade in dem Moment offenbaren sich dir Konflikte und Probleme, die du sonst immer unterdrückt hast. Und genau in dem Moment kannst du anfangen, daran zu arbeiten und deine Beziehung quasi auf eine neue und viel, viel intensivere Ebene hochbringen.
Ja, das ist ja das, was viele auch falsch interpretieren, wenn es mit dem Sex nicht mehr klappt, denken die, es liegt am Sex.
Ja, es liegt am Sex und es liegt auch, wir lieben uns wahrscheinlich nicht
genau,
mehr.
Genau, genau, die Pflanze ist verwelkt.
Ja.
So. Aber es sind zwei völlig andere Gründe. Zum einen hängt dein Selbstwertgefühl mit dem Sexualtrieb zusammen.
Ja.
Je mehr Selbstbewusstsein du hast, desto stärker der Sexualtrieb.
Mhm.
Und zum anderen ist es ja, wie sagt man, das ist eine Schnittstelle in deinem Leben. Also wenn du mit einem Partner sehr lange, sehr glücklich schon zusammen bist, es klappt im Bett nicht mehr und ihr versteht euch trotzdem noch gut, dann, weil ihr euch weigert, euch in eine bestimmte Richtung zu entwickeln. Und damit meine ich nicht sexuell. Das heißt zum
Sondern
Beispiel
als Partner oder vielleicht auch individuell.
Oder individuell, eigene Probleme. Das ich habe da Interviews gelesen von Paartherapien, wo der sexuelle Block nur daran lag, weil der Mann sich nie getraut hat, seinem Vater Paroli zu bieten. Und die Mutter...
Und er sich dann in seiner Männlichkeit geschwächt gefühlt hat.
Zum Beispiel. Und die Mutter sich nie getraut hat, nach einer Lohnerhöhung zu fragen oder so. Das sind einfach Punkte, wo es Zeit wird, du musst da durch, damit du weiter wachsen kannst. Weil Menschen wollen wachsen. Sie sehen sich nach Wachstum.
Das heißt, eigentlich ist eine sexuelle Blockade ein Indiz dafür, dass du dich individuell in eine Richtung weiterentwickeln musst, vor der du eigentlich Angst hast.
Innerhalb einer Beziehung. Genau.
Okay.
Wenn es dir alleine so geht, ist es schon eine andere Geschichte.
Ist eigentlich krass, weil mit dem Wissen, das könnte eigentlich so viele Beziehungen retten, aber da ist halt auch immer der Punkt, liebst du deinen Partner so sehr, dass du mit ihm oder ihr gemeinsam da durchgehen willst und wirklich sagst, hey, ich setz mich hin. Und das ist wieder dieses, was ich vorhin gemeint habe. Du musst diesen Willen haben, dich als eigene Person innerhalb der Beziehung weiterentwickeln zu können.
Ja, so eine Blockade ist halt auch extrem frustrierend. Die geht halt mega an die Würde und alles.
Nicht nur das. Ich meine, so viele Leute oder so viele Partner fallen dann halt auf ein Affäre zurück.
Zum Beispiel, so, also, ja. Weil
du halt diese Bestätigung suchst. Und da haben wir es wieder vom Selbstwert.
Das ist es ja. Du wirst abgelehnt. Du wirst halt immer abgelehnt. Und Menschen sind schon monogam unter Bedingungen. Monogamie entsteht durch Wertschätzung. Weißt du, man kommt zusammen, man fängt an. Du bist toll, weil bam, bam, bam. Und irgendwann kommt die Gewohnheit. Dann heißt es, schlag die Tür nicht so zu, räum die Socken auf. Du hörst nur noch deine Fehler.
Ja.
Du hörst nicht mehr deine Tugenden.
Ja.
Und dann irgendwann lernst du eine andere Person kennen, mit der du erstmal gar keine Affäre planst. Aber sie sieht dich halt, sagt, wow, bist du toll.
Weil sie dich quasi frisch und neu sieht, neu kennt. Ja,
und dieser Sex ist einfach ein All-In-Paket. Yeah. Entweder Sex plus Komplimente oder gar nichts von beiden.
Okay.
Aber so funktioniert Polygamie. Deswegen gehen Menschen fremd. Einfach fehlende Wertschätzung.
Ja. Yeah.
Es ist ja oberflächlich zusammengefasst, aber...
Ja, schon. Also ich glaube auch, das noch Thema, du hast vorhin auch erwähnt, dass es einfach Leute gibt, die auch ihre Macht gerne ausspielen oder sowas oder sagen...
Aber da haben wir es auch wieder. Fehlende Wertschätzung. Du fühlst dich entmachtet.
Aber wenn du einen Partner hast, wie du vorhin gesagt hast, irgendwie so ein Mäuschen oder so ein Würstchen neben dir oder sowas...
Das stimmt.
Dann hast du ja permanent... Das sind eigentlich Leute, die dich anbeten ständig. Wenn du da noch fremd gehst, dann ist es eigentlich wirklich ein Spiel deiner Macht. Du hast einfach Bock, deine Macht auszunutzen.
Zum einen das...
Und zu gucken, was du alles kannst.
Zum einen das, einverstanden, zum anderen aber auch, wenn du heimkommst und du redest den ganzen Tag nur über die Haare der Nachbarin, der Rasenmäher oder hast du den neuen Zaun vom Nachbarn gesehen. Weißt du, wenn du da wirklich so ein graues Mäuschen daheim hast, das auf dich wartet und du weißt, daheim warten jetzt solche bekackten Gespräche auf mich.
Ja, verstehe.
Das ist die Hölle. Während du gerade aus einem Reich kommst, wo du wirklich mit vielen Leuten interessante Gespräche hast und alles.
Aber was würdest du denn sagen? Ist es denn sinnvoller in einer Partnerschaft, dass man in ähnlichen Bereichen arbeitet oder tätig ist? Oder ist das völlig egal? Oder wo siehst du denn, wo findest du, sind denn Gemeinsamkeiten wichtig? In welchen Bereichen?
Also ich meine zum Beispiel, wenn du einen Partner suchst, darfst du, viele haben ja diese Leere in sich, wir haben ja alle eine Leere in uns, deswegen streben wir ja so nach Karriere und alles, weil wir uns leer fühlen, isoliert.
Leere füllen, ja.
Genau, und viele denken, diese Leere ist gefüllt, wenn mich jemand liebt, so.
Okay.
Und dann suche ich nach Partnern. Wenn ich einen habe, der mich liebt, ist die Leere gefüllt. Ist für einen Arsch, das finden die zu spät raus, aber man macht's. Und wenn du aus Einsamkeit jemanden suchst, dann ziehst du auch nur jemanden an, der auch einsam ist. Und dann seid ihr gemeinsam einsam.
Ja, stimmt.
Oder wenn du, anders ausgedrückt, oder wenn du aus Langeweile suchst, findest du auch nur einen, der sich auch langweilt. Und dann langweilt ihr euch zusammen. Das ist so, wie wenn ein Bettler einem anderen Bettler in die Tasche greift und merkt, ey, du hast auch kein Geld.
Ja, okay.
Oder wenn wir uns gegenseitig mit Löffel füttern und nichts ist auf dem Löffel drauf.
Ja.
So, und was du zu deiner Frage zurück, du musst... Um den richtigen Partner zu finden, du musst lernen, allein zu sein.
Ja.
Und du musst es lieben. Du musst dich verlieben ins Alleinsein. Es muss wirklich geil sein. Du musst es genießen. Und dann, wenn du das erreicht hast, ich weiß nicht, wie lange es dauert, 2 Jahre, 1 Jahr, 5 Jahre, wer weiß, je nach Natur, dann suchst du einen Partner, mit dem es zusammen schöner ist als allein. Dann hast du es geschafft.
Genau das hast du zu mir damals gesagt, als ich dich kennengelernt habe. Weil du mir noch erzählt hast, dass deine Nachbarin, deine Vermieterin früher in Tübingen, hat dich immer gefragt, warum du keine Freundin hast.
Ja.
Und hast du mir erzählt, du hättest ihr immer gesagt, du suchst jemanden, mit dem es zu zweit schöner ist als alleine.
Genau.
Und als ich das gehört habe, Challenge accepted.
Und ich habe es alleine sehr geliebt. Ich habe es sehr genossen, allein zu sein.
Aber jetzt ist es mit mir schöner.
Ich bin halt witzig, weißt du?
Aber ich bin witziger.
Bisschen. Ja, so... So ist es, so ist es.
Ja, nee, aber ich finde, wir haben uns ja auch mal so, glaube ich, tatsächlich vor kurzem irgendwie unterhalten darüber, ob es auch eine Rolle spielt, dass Partner in einer Beziehung denselben Glauben haben oder nicht. Weil ich meine, ich habe auch schon Paare erlebt, wo irgendwie sie Christin ist und er Moslem oder so. Und es hat auch funktioniert. Also ich weiß nicht, ob das... Ich glaube
auch ähnliche Gebote.
Ja, ich glaube, dass es nicht die Religion an sich ist, sondern... einfach auch an die Werte und an die Moral, die du glaubst. Mm. An was glaubst du im Menschen? Glaubst du an das Gute im Menschen? Glaubst du, dass verachtest du alle Menschen? Mm. Du willst ja auch irgendjemanden haben, der dich in irgendeiner Form entweder ergänzt oder erweitert. Weißt du, was ich meine? Der ein Spiegelbild für dich ist.
Der dich auch repräsentiert.
Der dich repräsentiert und mit dem du, und darüber werden wir auch mal reden, mit dir dein Programm schützt. Ja. Der mit dir zusammen daheim hockt und am besten einfach, dass sie zu zweit drüber quatschen können, wie scheiße alle sind.
Ja.
Weil dann kannst du dein Programm schützen und ja, dann hat man diese Gemeinsamkeit. Aber ich finde es schon interessant, wenn du, inwiefern es ausmacht, wenn du, oder wie du schon aneckst mit deinem Partner, wenn du nicht irgendwie an dieselben Werte oder sowas glaubst.
Mhm.
Und es kann ja sehr schnell passieren, wenn du, wenn man aus verschiedenen Kulturen kommt, wenn man verschiedenen Religionen angehört, wenn man unterschiedliche Erziehung erlebt hat oder sonst irgendwas. Das kann schon schnell passieren.
Ja, 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 definitiv, weil ja, Religion, ich hab eine eigene Meinung über Religion. Ich finde, Religion ist Privatsache und geht keinem was an. Wenn du mit Gleichgesinnten reden willst, dann geh in die Kirche, geh in die Moschee, aber halt da draußen die Schnauze einfach. Aber ist so, es bringt nichts. Es bringt nichts. Wenn ich jetzt mit einem über seine Religion rede, der andere hat als ich, was soll's bringen? Ich verteidige meine, er seine und am Ende hassen wir uns vom Mögen.
Das ist sein Programm.
Eben, das ist für einen Arsch. Das ist Privatsache, genauso wie das Sexualleben, Beziehungsleben, alles. Halt's daheim, halt dein Maul, fertig.
Ja,
ist so. Und wenn du mit deinem Partner wirklich so einen Kompromiss findest, wenn ihr zwei verschiedene Religionen habt, ist es gut. Ich krieg's nicht hin. Aber es ist, meine Religion ist ein bisschen spontaner. Es ist, ja, anderes Thema. Aber schwierig. Es geht, ja, bei einer Beziehung geht es auch, du musst dich selbst lieben. Das ist wie immer. Wie oft sagen wir das schon als Konklusion?
Das ist die Regel und das Gesetz und die Lösung für alles.
Es ist wirklich so, weil wenn du dich selbst nicht ertragen kannst,
wie kannst du von deinem Partner erwarten?
Ja, oder wenn du nicht allein sein kannst, wie kannst du dann erwarten, dass jemand ertragen kann, mit dir allein zu sein?
Das ist nicht nur das. Mir fällt auch gerade was ein, was dieser Dr. Schnarch auch gesagt hat. Es gibt ja auch drei Ebenen, quasi deines Ichs in der Beziehung oder des Bildes von deinem Ich. Einmal gibt es das Bild, wie ich mich sehe, dann gibt es das Bild, wie du mich siehst und dann gibt es das Bild, von dem ich glaube, wie du mich siehst. Okay, das heißt zum Beispiel, und dementsprechend benimmt man sich dann auch zum Beispiel innerhalb eines Dialoges oder eines Streitgesprächs. Das heißt, ich glaube von mir, dass ich, keine Ahnung, dass ich zum Beispiel super toll aussehe. So, jetzt denkst du aber zum Beispiel das Gleiche. Ja? Ich bin deine Freundin und denkst, ich sehe super toll aus. Mhm. Jetzt glaube ich aber, weil du vielleicht die letzten Tage komisch zu mir warst, glaube ich aber, der denkt jetzt doch von mir, dass ich total scheiße aussehe. Dass ich voll hässlich bin.
Und so benimmst du dich dann.
Und dann benehme ich mich auch so, damit ich aus dir diese Reaktion raus und sage, guck, du findest mich doch hässlich.
Das heißt, du benimmst dich so, wie du denkst, dass andere dich sehen.
Ganz genau, das meine ich. Du hast diese drei Ebenen, wie ich mich sehe, wie mein Gegenüber mich sieht und wie ich denke, dass mein Gegenüber
das heißt,
mich sieht. Das sind drei komplett verschiedene Sichtweisen.
Deine Identität entsteht von außen, nicht von innen.
Ja.
Die anderen.
Bei den meisten ist es so, ja.
Ja. Ja, ja, ist so. Du kannst.
Darüber haben wir auch schon mal geredet. Also wer bin ich? Was definiert mich denn eigentlich? Wie werde ich zu meinem Ich?
Deswegen sagt man ja, achte auf deine Gedanken, wenn du allein bist, und achte drauf, was du sprichst, wenn du unter Leuten bist.
Genau, ja. Ja. Und das finde ich halt finde ich sehr interessant, wenn man gerade mal in so einem Streitgespräch einfach darauf achtet, woran denke ich denn gerade oder wie sehe ich mich gerade? Denke ich gerade daran, wie ich so und so aussehe oder wie ich so und so bin, oder habe ich gerade im Kopf, ja, der muss doch so und so von mir denken.
Mhm.
Und genau so sprichst du dann auch und genau diese Antworten kriegst du dann auch. Und das bestätigt wiederum dein Programm, deine Gedanken, die du hast. Ne?
Mhm.
Und ich glaube, so zwirbelt man sich dann immer mehr in diese schönen Missverständnisse, die man in Beziehungen hat.
Ja,
rein,
ja,
was weiß
apropos
ich.
Missverständnisse, das ist ja auch noch, es gibt ja dieses Kommunikationsmodell von dem Schulz von Thun, ne?
Ja.
Es gibt ja, was hast du? Es gibt da die Sachebene, Beziehungsebene, Appell und Selbstoffenbarung. Das heißt zum Beispiel, ich sitze auf der Couch und schreie, das Bier ist aus.
Ja.
In der Sachebene bedeutet es, es gibt kein Bier mehr.
Ja.
In der Beziehungsebene bedeutet es, du bist zuständig, neues Bier zu holen.
Ja.
Appell bedeutet, geh und hol
Bier.
Genau. Und Selbstoffenbarung, ich bin durstig.
Ja, okay, verstehe.
So, und jetzt musst du lernen, alle diese vier Ebenen auf einem, mit, wie sagt man, mit durch gleichen Anteil zu hören. Verstehst du?
Ja.
Zum Beispiel, die gutmütigen Menschen, die haben nur den Appell in sich.
Das heißt, mir Bier, ja.
So. Nein, viel schlimmer. Das heißt, ich gucke in meine Tasse Kaffee und jammer einfach nur, oh schade, kein Kaffee mehr. Dann steht er auf und holt schon neuen.
Okay.
Das meine ich. Und so entstehen Missverständnisse, dass diese vier Ebenen nicht im Balance sind.
Ich glaube, dass also das finde ich eigentlich interessant, dass gerade dieses Modell plus dieses, wie ich denke, dass mich jemand sieht, dass das ganz, ganz eng miteinander zusammenspielt.
Ja, die in Kombi.
Weil zum Beispiel, wenn du jetzt sagst, du hast jetzt ein bisschen pauschalisiert gesagt, das ist ein gutmütiger Mensch, der sieht, ich habe keinen Kaffee mehr, hört mich meckern und holt mir schon ein. Wenn ich jetzt aber in der Situation bin, dass ich sage, mein Mann denkt ja nur, ich bin seine Hausfrau und mache ja alles für ihn, dann entsteht da schon Streit. Weil du guckst in deine Tasse und sagst, oh schade, Kaffee ist an. Dann sage ich immer, ich muss dir immer nur Kaffee
machen. Genau.
Das meine ich.
Genau.
Weil ich denke, du siehst mich als Hausfrau, dabei tust du das gar nicht. Deswegen meine ich, das in Kombination ergibt dann Streit.
Oder du schluckst diese Wut runter, holst den Kaffee und schon ist deine Seele ein Stück.
Kippt dir mal den Kopf.
Und ist schon ein Stück weit vergiftet.
Oder so, genau.
Genau, weil du immer runterschluckst und dann irgendwann, boom, hast du mich so sehr und ich weiß nicht mal wofür.
Ja. Ja, oder ja.
Krasser Shit.
Ja.
Zum Aufhören, oder?
Ja, so 40 Minuten jetzt für die erste Folge.
Ist gut.
Nach dem Urlaub ist ganz gut, oder?
Ja, noch 6 Sekunden. Sag noch schnell was.
La, 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 la,
okay, das war's. Wir schalten ab. Okay, also.
Rüstenhocke.
Ah!
Wir brauchen Fazit.
Fazit. Liebe dich selbst.
Okay, schau. Nee, Quatsch. Nochmal.
Ist so.
Ja, aber es war doch nicht alles, worüber wir geredet haben.
Doch, der Rest geht dann von selbst.
Lieb dich jetzt, gefälligst. Georg, lieb dich jetzt.
Ja, das ist es halt. Wie liebt man sich, ne? Das ist die Scheiße.
Darüber können wir doch auch mal eine Folge machen.
Das ist Narzissmus.
Weil es ist immer... Selbstverliebtheit.
Ja, aber du musst da runterkommen und zur Liebe finden.
Okay, ja genau. Wir haben nämlich noch vor, sogar 2 Folgen über Narzissmus zu sprechen.
Ja.
Aufgepasst.
Okay.
Dann reden wir darüber.
Tschüss!
Tschüss!
Ah!
Weiter.
Ah!